Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
André, mein Lieber, als Freund und Podcast-Partner bist du für mich unbezahlbar. Aber wie viel bist du denn eigentlich so wirklich wert?
Also, ich bin sehr, sehr viel wert, lieber Kai.
Ja, sehen das alle so? Oder ist das jetzt eine rein pauschale Aussage, die du triffst? Was will der eigentlich von mir? Ist, glaube ich, gerade so in deinen Augen steht.
Das ja, das habe ich jetzt so gerade nachgedacht. Ja. Wo soll das wieder hinführen?
Ja, provozierst du mich, ne?
Das ist genau.
Ja. Tatsächlich ist es ja eine Frage, die viele Kunden sich stellen. Jemand, der mit dem Haus loslegen möchte, der darüber nachdenkt, der hat, glaube ich, immer die Frage im Kopf so, ja, was bin ich überhaupt wert? Und jetzt nicht in der Beziehung oder als Vater oder Mutter oder als Freund, ne, oder Podcast-Partner, sondern tatsächlich, wie viel Haus kann ich mir leisten? Wie viel Geld gibt mir die Bank? Wie viel Vertrauen schenkt so eine Bank mir? Und da gibt's ja so tolle Faustregeln. Im Internet kann man sich ganz viele Sachen zusammenklicken und suchen. Und wir Hausverkäufer haben das ja tatsächlich auch drauf, im Erstgespräch mal so einen kurzen Check-up zu machen, wo wir so einen Dreisatz aufs Papier kritzeln, so Einkommen minus Ausgaben minus Unterhaltszahlung, oder? Kredit, also alles, was man so, können wir gleich nochmal näher drauf eingehen, bitte. Und dann steht da unten eine Zahl. Und du als Finanzierer hast dich da immer drüber gefreut, wenn wir das gemacht haben, aber seit einiger Zeit schlägst du da auch die Hände über dem Kopf zusammen, weil es scheinbar nicht mehr so einfach ist. Bring uns da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle.
Also die Banken, es ist nicht mehr so einfach einzuschätzen beim bestimmten Einkommen, bestimmter Ausgabenstruktur, wie viel Haus ich mir tatsächlich oder wie hoch meine Projektsumme sein darf, dass ich das von der Bank auch problemlos finanziert kriege. Das erstmal vorneweg. Aber trotzdem.
Hört sich erstmal sehr, sehr positiv und genau. Toll an. Also
lassen wir das.
Motivation am Montag, so, yay! Yeah. Oder auch Dienstag oder Mittwoch, wann auch immer die Folge hört. Ja,
also, lasst es sein, ihr könnt es euch so und so nicht leisten.
Ja,
ne?
Genau, super.
Nein, man kann aber trotzdem vorher schon mal eine voraussichtliche Finanzierungssumme für sich selber kalkulieren, dass man dort eben für sich eine Hausnummer hat, welches Projektsumme kann ich mir leisten, ne? Man sollte dort eben sein Einkommen berücksichtigen, also Familieneinkommen, wenn es mehrere sind, oder eben sein Nettoeinkommen. Da ist natürlich zu beachten, dass man sagt, bestimmte Zuschläge oder Geldwertevorteile oder Gewinnbeteiligung oder Gewinnausschüttung erkennt die Bank nicht an. Also bitte das normale Netto dort berücksichtigen. Denn abzüglich aller bestehenden Ratenkredite, Dispo-Kredite, auch wenn der Dispo nicht ausgeschöpft ist.
Also warte. Machen wir mal langsamer, weil es mir jetzt schon ist. Also wir haben einmal die Kategorie Einkommen, das hast du eben gesagt. Also Einkommen ist im Prinzip ja alles, was ich so bekomme. Verdienst, also
wenn ich Mieteinnahmen habe, wenn ich Kapitalerträge habe.
Kindergeld.
Okay.
Das heißt, am besten kann ich mir einen Zettel und Stift nehmen, mach oben, schreibe ich alle Einnahmen hin.
Plus.
Okay, mach einen Strich drunter.
Ja.
So, und dann da bei den Einnahmen zählen nicht rein, was du eben gesagt hast.
Zum Beispiel, es gibt ja Firmen, die zahlen einmal im Jahr eine Art Gewinnbeteiligung oder eine Prämie, die erfolgsabhängig ist.
Also alles, was nicht wiederkehrend und im Vertrag festgeschrieben ist, sondern kann, aber nicht muss, ist. Das kann ich mit
genau.
Mit
wenn rein. Ich aber im Arbeitsvertrag zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld festgelegt habe, das zählt auch als Einkommen.
Okay.
Das bitte berücksichtigen.
Auf das Plus drauf.
Das auf
und
das
Mieteinkünfte
Plus.
Aber auch.
Mieteinkünfte auch. Ja. Die Bank zieht dann zwar pauschal intern wieder was ab, aber das erst würde jetzt zu weit führen.
Okay.
Oben drauf.
Und wenn ich das alles habe, dann habe ich mein Plus, sage ich mal, mein Einkommen.
Mein Familiennettoeinkommen,
okay.
Genau.
Und jetzt fange ich an, gewisse Dinge da wieder abzuziehen.
Ja, Und normal, also wenn ich jetzt irgendwie Auto-Leasing habe oder ich habe vielleicht schon eine Baufinanzierung oder andere Privatkredite, diese monatlichen Zahlungen, die ich dort leiste, die muss ich natürlich wieder abziehen.
Also Kredite?
Kredite.
Auto-Leasing, solche Sachen auch?
Ja.
Wie ist es mit so TV, Fernseher, Mediamarkt, 0% Finanzierung?
Ach so, da muss man beachten, bei einer 0% Finanzierung habe ich ja keine monatliche Zahlungsleistung. Oder also ich zahle die ja nur zurück und habe aber keine Zinsen. Und dort ist es aber ganz oft, gerade bei großen Elektrofirmen oder dass bei dieser Finanzierung automatisch ein Kreditrahmen von 6.000 Euro oder 7.000 Euro mit angeboten wird. Und die Bank rechnet für diesen Kreditrahmen, weil den könnte man ja mal irgendwann einfach nutzen.
Ist das Geschäftsmodell, was dahinter steht,
ja,
quasi für diesen, ne? Okay.
Rechnet die dann rechnerisch bei der Bonität auch eine Rate?
Okay, das heißt,
aber das würde
das müsste man, aber da ich ja keine Ausgaben habe, ist es dann eher was, was du oder was irgendeiner deiner Finanzierungskollegen da draußen im Prinzip heilen muss, indem er dann das zurückbaut oder da
genau
nochmal, okay.
Ne, dass man das dann eben im Vorfeld der Finanzierung kündigt.
Aber erstmal
oder
muss das nicht auf den Zettel.
Nein.
Unter Minus. So, wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel Unterhaltszahlung habe an Dritte, also Kind, ja, Ex-Frau oder sonst irgendetwas?
Minus,
oder
minus, minus.
Also das geht auch dann im Prinzip runter.
Sind ja auch,
okay,
Ausgaben, ja.
Okay.
Aber nicht, also keine Geschichten wie Handyverträge oder Versicherungen oder sowas nicht.
Das muss nicht runtergezogen,
nein,
werden.
Ne?
Das heißt, wir sprechen nur über wirklich Rahmenverträge, die mit Krediten oder sonst was zu tun haben, die da runter müssen. Jetzt Telefon, Handyverträge, Strom zu Hause. Das ist eher Haushaltsrechnung,
genau,
für sich privat.
Genau, das hat damit nichts
zu
tun.
Okay, wie kompensiert so eine Bank das?
Die Bank rechnet für diese Geschichten pauschal eine Lebenshaltungspauschale.
Ja, ist das bei allen Banken gleich oder ist das?
Das ist teilweise unterschiedlich. Also
okay,
die Höhe beziehungsweise der Rechenweg ist.
Das ist ein anderer. Das heißt, ich müsste jetzt aber eigentlich für jede Bank unterschiedliche Rechnung aufmachen. Oder ich ziehe jetzt mal in deinem Kopf bitte, also du ziehst in deinem Kopf mal einen Durchschnittswert und sagst, okay, ich habe jetzt für die Person, für so einen Haushalt, wie viel sollte ich da jetzt auf meinen Zettel zu Hause schreiben und sagen Minus?
Andersrum. Wir haben jetzt die Einnahmen, wir haben die Ausgaben.
Ja.
Haben die Differenz, bleiben meinetwegen 4.000
übrig,
Euro
oder drei
übrig.
Oder, ja.
Wenn die Summe, die übrig bleibt, geringer ist, rechnen viele Banken mit Pauschalbeträgen. Sagen wir mal 1.400 für den ersten Finanzierungsnehmer und 300 für jeden weiteren.
Ja.
Wobei das ist auch noch ein bisschen beleihungsabhängig. Also da gibt es auch noch eine erhöhte Bonität. Aber jetzt mal als ganz, ganz grobe Faustformel. Bei höheren Verdiensten wird nicht mit diesen Pauschalen gerechnet,
okay,
sondern prozentual, weil man sagt, Leute mit einem höheren Einkommen sind natürlich gewohnt, einen höheren Betrag für den Lebensunterhalt.
Was heißt denn für die Banken aus Bankensicht höheres Einkommen? Gibt es da eine Grenze, ab wann das beginnt?
Also ich würde, ja, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber sagen wir mal, wenn jetzt über 5.000 Euro Familiennettoeinkommen
nach Abzug von
ja, übrig bleibt, dann würde ich mal mit diesen Pauschalen rechnen.
Wie viel Prozent
und dass man da werden 40% für den Lebensunterhalt gerechnet, 60% könnte ich
kreditieren.
Hey. So, und jetzt kommen wir aber zur nächsten Stufe der Bonitätsberechnung. In der heutigen Zeit gehen viele Banken dazu über, dass sie sagen, zu diesen Mindestwerten, die erfüllt werden müssen. Oder übrig bleiben müssen für die Finanzierung, wollen die zusätzlich, als zusätzliche Sicherheit, eben noch einen Betrag X oben rauf.
Also quasi
100 Euro mehr, als eigentlich benötigt würden.
Eine zusätzliche Sicherheit.
Ja, ne? Also Und was die Banken auch rechnen, da muss man ein bisschen drauf achten, dass wenn die Zinsbindung zu Ende ist, rechnen die mit einem fiktiven Zinssatz für die Anschlussfinanzierung, der wesentlich höher ist als heute schon die Zinsen. Ja, weil die sagen, die Zinsentwicklung bis dahin könnte eben, dass die Zinsen weiter steigen und wenn dann nach 10 Jahren die Anschlussfinanzierung fällig ist, weil ich plus 10 Jahre Zinsbindung habe, rechnen die dann mit 7%, 8% Rate und das muss in das Einkommen von heute passen.
Okay, jetzt springen wir mal ganz weit zurück.
Ja.
Einnahmen minus diese Ausgaben oder Verbindlichkeiten, die ich habe. Und dann ziehe ich davon nochmal die, entweder, wenn ich über 5.000 bin, 40% von den 5.000, Beispiel oder 6 oder 7 oder was auch immer, die ziehe ich jetzt einfach mal noch zusätzlich von dem Rest ab. Wenn ich nicht über diesen Betrag bin, dann ziehe ich für die erste Partei mal pauschal 1.000, das kann von Bank zu Bank unterscheiden, aber ich ziehe erstmal 1.400 ab, plus 300 für jede weitere Person im Haushalt. Ja. Beispiel.
Grob über den Daumen. Ja.
Zweite Person, zweiter Erwachsener 300, zweites, erstes Kind 300, zweites Kind 300, so. Ja. Über den Daumen ganz genau. Grob. Und dann bleibt eine Summe übrig, die da steht. Und mit der könnte ich anfangen und könnte arbeiten. Jetzt gibt's noch manche Banken, wie du gesagt hast, die wollen noch 100 Euro mehr oder weniger haben. Ich glaube, das ist dann im Einzelnen zu prüfen. Das kriegen wir über den Daumen nicht
gepeilt. Nein, Gottes Willen.
Aber man sieht schon, dass es eben nicht mehr so einfach ist, dass Banken da keine einfache Regel mehr haben und dass es vor allem auch regional unabhängig ist. Ne? Also du kriegst ja in einem Ballungsgebiet, wo du eine gute Immobilienstruktur hast, kriegst du ja manchmal einfacher finanziert als in einem ländlichen Bereich, wo eher Wegzug anstatt Zuzug ist. Also auch da gucken ja Banken drauf und so. Ne? Also das ist ja auch alles dann, wo die Banken dann eher sagen, dann nehmen wir lieber mehr Risiko, lieber noch einen Aufschlag. Also das muss man dann immer so ein bisschen persönlich prüfen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man diese drei Blöcke aufschreibt, ja, Einnahme, Ausgabe, Lebenserhaltungskosten, dann entsteht im Prinzip ein Überhang, eine Restsumme, mit der ich dann in die Finanzierung gehen kann. Oder muss da noch was runtergezogen werden?
Nee, also das könnten wir jetzt grob erstmal zur Ermittlung des Investitionsvolumens ansetzen.
Und jetzt stehen da, es gibt ja immer so zwei Werte. Ne? Das eine ist ja kann und das andere ist möchte.
Richtig, korrekt.
So. Und jetzt, wenn mein Möchte in dem Kann liegt, ist immer alles gut. Ja? Wenn mein Kann weniger ist als mein Möchte, haben wir auch ein Problem. Also es gibt ja Leute, die zahlen Monat für Monat 2.000 Euro oder 2.200 Euro Miete, ja, schon seit Jahren und wollen jetzt für 2.200 Euro bauen und die Bank sagt, nee, aber du kannst nur 1.800 mit deinem Haushaltseinkommen. Also das gibt es ja auch.
Ja.
Ja, die haben es quasi über die Jahre hin bewiesen, Mieten ist okay, aber Haus bauen,
rechnerisch funktioniert es nicht.
Rechnerisch funktioniert es nicht so. Also auch das funktioniert, deswegen ist dieser Abgleich, glaube ich, ganz gut. Und wenn ich dann aber sage, okay, jetzt habe ich beispielsweise 2.000, 2.500 Euro, die ich kann und möchte. Wie kriege ich daraus jetzt einen Wert, mit dem ich rechnen kann, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt mein Budget für Haus, Grundstück, Nebenkosten für dieses ganze Thema Hausbau oder für Bestandsimmobilie vielleicht? Oder
so. Ja, also ich würde dann ganz grob bei der Berechnung der möglichen Investitionssumme, das ist jetzt wirklich ganz grob und ganz pauschal und
darum geht's ja hier in
der sehr Folge. Konservativ rechnen, ich würde mit 4% Zins rechnen. Ist natürlich auch wieder abhängig, wie viel Eigenkapital.
Stand heute, ne? Also das ist, glaube ich, man kann auch immer so ein bisschen gucken, wie ist der Zinsstand. Ne? So. Und wenn man dann im Internet 3, ich glaube im Moment steht im Internet irgendwas so 3,4, 3,5
oder so. Ja, das ist schon schwierig. Ich würde ja sicherheitshalber
deswegen ja 4.
4 rechnen. Genau. Und ich würde mindestens mit 1,5% Tilgung rechnen, also 5,5%.
Ja. Also im Prinzip das, was ihr im Internet an Zins findet, besser noch ein halbes Prozent oben drauf.
Ja. Ne? Weil das, was im Internet dort als Konditionstableau steht, ist ja keine 100% Finanzierung oder. Also,
ja, deswegen sprechen wir,
genau, wir wollen ja möglichst seriös und konservativ irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was für ein Volumen möglich ist.
Ja, und vor allem, wenn ich zum Finanzierer gehe, dann ziehe ich mich ja aus. Sind wir ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu dir gehe, wir kennen uns nicht, dann bist du ja so sympathisch, siehst du auch nicht aus, André, da hätte ich auch nicht
danke,
so die Lust. Hätte ich auch nicht die Lust jetzt hier mich finanziell nackt zu machen, so. Und um dann zu hören, oder du sitzt mit deinem Partner oder deiner Partnerin da und ihr macht euch gegenseitig, lasst ihr im Prinzip finanziell die Hose runter und dann sagt der Finanzierer, hätten Sie mal jemand anders mitgebracht, so. Also, das ist ja der Super-GAU, sind wir ganz ehrlich, da hat keiner Bock drauf. Und das ist aber auch so ein bisschen die Vorstellung, und weil Finanzierer halt auch harte Rechner sind, ne, weil es bringt ja auch nichts, irgendjemand was vorzugaukeln. Also will ich, wenn ich da hingehe, schon so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl irgendwie haben und will wissen, okay, mache ich mich da jetzt total zum Napf oder ist es realistisch in meiner Vorstellung? Deswegen ist genau sowas natürlich ideal, vorher mal grob und einfach über den Daumen zu peilen, in welche Richtung geht das Ganze.
Dass man ein Gefühl dafür bekommt.
Genau, und ob das nachher dann 50 oder 100.000 im Gesamtvolumen mehr oder weniger nachher sind, ist natürlich entscheidend. Aber es ist für das erste Gefühl, glaube ich, ne, geht es oder geht es nicht, dieses erste Gefühl, ja, grundlegend, damit kommen wir mit dieser Rechnung, glaube ich, schon ganz weit.
Und das andere muss man dann so und so im Anschluss wesentlich genauer machen. Und wir haben ja dann auch Möglichkeiten, gegenzusteuern und zu beeinflussen.
Exakt. Deswegen würde ich jetzt diese 4% plus 1,5% sind 5,5%. So, jetzt stehe ich da, habe da 2.200 Euro stehen, 5,5%. Was mache ich jetzt damit?
Also den Betrag, also die 2.200 mal 12 Monate rechnen, das ist im Jahr, was ich im Prinzip für meine Rate im Jahr zur Verfügung habe.
Also was ich zurückzahle im Jahr, okay, 2,2.
Ja, also die 2,2 mal 12 und dann diesen Betrag mal 100 wegen Prozentrechnung.
Okay, ja.
Also zwei Nullen anhängen.
Ja, okay.
Und dann geteilt durch unsere 5,5.
Also durch den Zins und Tilgung, die wir jetzt errechnet haben.
Also 4% plus 1,5.
Um pauschal erstmal einen Wert zu haben.
Um pauschal einen Wert zu haben. Und dann habe ich die Finanzierungssumme.
Ganz grob, wenn man
da ganz grob.
Okay. Jetzt ist es ja so, dass ich da jetzt noch Eigenkapital oben drauf rechnen kann.
Korrekt.
Genau. Dann würde sich, wenn ich jetzt sage, 100.000 Euro Eigenkapital hätte, als Beispiel, hätte ich natürlich jetzt auch noch prozentual weniger Zins. Das lassen wir jetzt mal sein. Also da würde der Finanzierer sich sogar noch mehr drüber freuen und würde vielleicht noch 40, 50, 60.000 Euro mehr rausholen.
Ja.
Oder eben 100 Euro weniger im Monat brauchen, um auf dieselbe Summe zu kommen. So, einfach als Stellschraube. Habe ich weniger Eigenkapital? Ist das jetzt erstmal so auch gedeckelt mit denen, so wie du es gerechnet hast? Bei einem Neubau ist es ja so, dass ich weniger Nebenkosten habe als bei einer Bestandsimmobilie und noch einen anderen Zins habe und so. Wie würdest du da das Verhältnis setzen? Kann ich bei einer Bestandsimmobilie dieselbe Rechnung annehmen oder sollte ich da Werte verschlechtern, verändern, verbessern?
Also bei einer Bestandsimmobilie, wenn die Kaufnebenkosten, das hatten wir ja schon mal als Thema, nicht aus Eigenkapital kommen.
Ja.
Muss ich diesen Wert natürlich noch
zusätzlich finanzieren mit
7 oder 8%.
Das heißt, im Prinzip gehe ich am besten hin und sagen wir mal, die Immobilie kostet 400.000, dann ziehe ich Grunderwerbsteuer, Notar und Makler geistig mal zusammen, also sage, okay, was das kostet mich Summe X, ne?
Ja.
Und diesen Wert mache ich dieselbe Rechnung, Wert, also das, was es kostet, rückwärts mit 7%, also Summe geteilt durch 100 mal 7 geteilt durch 12, dann habe ich das, was ich monatlich dafür ausgebe. Dann stehen da ein paar hundert Euro.
Ja.
Die kann ich jetzt schon wieder von meinen 2,2 quasi abziehen.
Korrekt, korrekt.
Und dann kann ich hingehen und kann sagen, okay,
nach demselben Modell
wieder rechnen, die Restsumme, reicht das jetzt noch für das Volumen? Und da merken, glaube ich, ganz viele, dass zum Beispiel bei einer Bestandsimmobilie, wenn man nicht sehr viel Eigenkapital mitbringt, die Rechnung ganz häufig viel, viel schlechter ist, durch diese hohen Kaufnebenkosten, als wenn ich nur ein Grundstück mit Kaufnebenkosten habe.
Ne? Na und dann fließt dort bei der Bonitätsberechnung, wenn die Immobilie schon ein bisschen älter ist und einen schlechten Energiestandard hat,
ja,
heutzutage auch noch ein, dass bestimmte Banken bei bestimmten Konstellationen sagen, entweder wir machen die Finanzierung nicht, weil es müsste so viel in die Immobilie investiert werden in Zukunft, um die offenenergetischen vernünftigen Stand zu bringen,
ja,
dass denen das Risiko bei bestimmten Einkommenssituationen
zu groß ist. Das heißt, man braucht im Prinzip noch mehr Fleisch und Überhang in dem Einkommen als bei einer, beim
Neubau. Wenn die energetisch nur in Ordnung ist.
Das hast du beim Neubau etwas, was du beim Bestand, gerade wenn man saniert, also wenn man sowieso das Thema Sanieren gleich mit bedenkt, dann hat man das auch ein Stück weit schwieriger, aber man hat es auch ein Stück weit. Bei dem, nicht im Kredit, sondern in dem Objektwert, ne? Aber bei einem Neubau hast du ja noch diesen teilweise sehr stark heilenden Aspekt in der Rate, dass du Fördermittel nutzen kannst, ne? Diese energetischen Fördermittel, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW auch ausschüttet. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, da wollen wir gar nicht so direkt drauf eingehen, weil das ändert sich ja auch immer mal wieder. Aber das verändert ja auch die Rate, beziehungsweise die Möglichkeit des Volumens dann. Was kann man da so annehmen? Wie verändert sich das?
Das würde ich so pauschal bei der Berechnung meines Investitionsvolumens würde ich am Anfang gar nicht berücksichtigen.
Ja.
Weil bei vielen momentan geltenden KfW-Finanzierungen habe ich zwar einen super vergünstigten Zins.
Ja.
Einmal kann sein, dass, um diesen Zins zu bekommen, ich ein bisschen mehr so und so investieren muss in die Immobilie.
Klar.
Und ich habe für diesen Baustein dann eine wesentlich höhere Tilgung, die ich im Ansatz bringen muss.
Mhm.
Gibt dort auch Ausnahmemodelle, aber das ist bei einer pauschalen Berechnung ganz schwierig darzustellen.
Ich glaube, es hängt ja auch ganz viel davon ab, wie die Familienverhältnisse sind, welches Einkommen du hast.
Genau.
Wie viele Kinder hast du, welches Modell wählst du,
richtig,
welches Grundhaus hast du sowieso. Also wenn du natürlich sagst, okay, mir ist es total egal, was für eine energetische Einwertung ich von dem Haus habe und hin das billigste Haus. Apropos, da haben wir auch eine Folge, dass das billigste Haus ja nicht immer das günstigste ist.
Genau.
Aber wenn ich nicht natürlich so denke, dann wird es vielleicht schwieriger, da nochmal einen Unterschied zu haben, oder zumindest wird die Rate dann vielleicht eher teurer, weil ich dann anfange, das Haus aufzupumpen im Verhältnis. Wenn ich aber sowieso sage, energetisch interessiert mich das sehr und ich möchte vor allem Einkostentreiber sind ja diese monatlichen Fixkosten wie Strom, Heizung und so.
Ja gut, da habe ich aber auch wieder Ersparnis.
Genau, aber da hast du die Ersparnis, aber die hast du halt in der Rate nicht sofort.
Also genau.
Die hast du an anderer Stelle. Deswegen wirkt sich das bei der Rate gar nicht so gravierend aus, wie du eben sagst.
Ja.
Also nicht immer. Auch da gibt es natürlich.
Ne, also bei diesem KfW 300 Familienprogramm wirkt sich das auch in der Rate positiv aus.
Ja.
Was im Umkehrschluss auch wieder eine höhere Finanzierungssumme bedeutet.
Was würdest du da schätzen? So 30, 40, 50.000?
Nein, kommt ja wieder auf Anzahl der Kinder an. Ne?
Also macht mehr Kinder.
Ja.
Ja.
Ja, Kinder an die Macht.
Größere Häuser finde ich wieder gut, wa?
Kinder an die Macht. Nein.
Ja, okay. Aber das ist ja auch nochmal eine Stellschraube, die dann der Finanzierer letztendlich
richtig
hat vor Ort. Genau. Wie ist es? Wir hatten ja auch eine Folge darüber schon gemacht zum Thema Eigenkapital, Eigenkapitalersatz. Hört euch die auch gerne nochmal an. Da habt ihr ja auch Möglichkeiten, dann das Thema Eigenkapital vielleicht noch genauer beziffern zu können auf eurem Rechenbeispiel zu Hause. Und das ist sowieso vielleicht auch mal eine interessante Sache. Vielleicht sollten wir die nächste Folge auch mal darüber sprechen, welche Unterlagen und was, ne, also gerade so Sachen, was kann ich alles vorbereiten, wenn ich ins Finanzierungsgespräch gehe, damit dann der Finanzierer auch wirklich gut informiert ist und gut rechnen kann. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und generell gibt es die Möglichkeit für diejenigen, die Interesse daran haben, auf unserer Webseite gibt es so einen Quick-Check, wo wir auch gerne, haben wir nur ganz wenige Termine, die wir anbieten, das ist so ein 30-minütiges Telefonat, wo wir einfach mal ganz kurz briefen und auch mal querchecken können, ganz unpersönlich, ja, wie man es eigentlich nicht machen sollte, aber trotz alledem einfach mal ganz kurz reingucken in die persönlichen Verhältnisse, kurz drüber telefonieren und dann mal eine Richtung geben. Ne? Also dieses Telefonat wird keine Lösung ergeben, aber
Dein
zumindest
aber ergibt, ein Gefühl, genau,
welcher Weg der richtige ist und wo ich meine nächsten Schritte sehe. Da geht es einfach nur darum, quasi in das Thema zu starten, falls ihr jemand da draußen Berührungsängste hat und sagt, hey, die zwei Affen da im Podcast, die habe ich mir jetzt schon 10-mal angehört, die rufe ich lieber an als irgendeinen Finanzierer da draußen, weil das Ziel, was wir haben, ist, dass ihr ins Haus kommt und das am liebsten ganz häufig und ganz oft und egal, wo ihr gerade in Deutschland seid, deswegen das Telefon ist der schlauste Weg. Ansonsten schaut auch auf unsere Webseite www.cleveresbauen.de. Da habt ihr einen wunderbaren Blogartikel zu jedem. Gehe davon aus, dass es zu dieser Folge vielleicht auch das eine oder andere nochmal Interessante gibt. Den Rechenweg werden wir dort auf jeden Fall nochmal aufzeigen und eine Beispielrechnung machen. Und da ist auch nochmal ein Link hinterlegt, wenn ihr mögt und wollt so einen Quick-Check, also so einen digitalen Check machen. Da haben wir nochmal von unserem Partner Bankshop einen Link hinterlegt. Da könnt ihr eure Daten eintragen und dann kriegt ihr innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden oder 72 Stunden, sagen die Jungs, habt ihr von einem Berater vor Ort bei euch eine erste Auswertung, in welche Richtung das Ganze geht. Das ist immer ganz cool, um den ersten Kontakt, den ersten Einblick zu bekommen. Ja, und die sind auch unabhängig und das ist immer ganz cool. In diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch da draußen einen richtig tollen Freitag und genießt die Sonne und ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als habt eine gute Zeit.
Und in diesem Sinne auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.